Ich lese aus Römer 4, die Verse 1 bis 25. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigene Leistung? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Genauso nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Er sagt, wie gut hat es der, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünden zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Werden hier nur die glücklich genannt, die beschnitten sind, oder gilt das, was David sagt, auch für Unbeschnittene? Wir haben gesehen, dass der Glaube Abraham als Gerechtigkeit angerechnet wurde. In welche Zeit fiel das? War er damals schon beschnitten oder war er noch unbeschnitten? Er war noch unbeschnitten und dass er dann beschnitten wurde, war ein äußeres Zeichen, eine Besiegelung der Tatsache, dass Gott ihm, als er noch unbeschnitten war, aufgrund seines Glaubens Gerechtigkeit zugesprochen hatte. Denn Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind, und denen darum genau wie ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Durch seine Beschneidung ist Abraham aber auch der Vater der Beschnittenen geworden, und zwar der Vater derer, die sich nicht damit begnügen, beschnitten zu sein, sondern die an seine Fußstapfen treten und dem Beispiel folgen, dass er, unser Stammvater, uns durch seinen Glauben gab, noch bevor er beschnitten war. Nicht anders ist es mit der Zusage Gottes an Abraham, ihm als Erbe die ganze Welt zum Eigentum zu geben. Auch diese Zusage, die ihm und darüber hinaus sein Nachkommen galt, war nicht an die Befolgung des Gesetzes gebunden. Sie wurde ihm vielmehr gegeben, weil er aufgrund des Glaubens in Gottes Augen gerecht war. Wenn das Erbe denen in Aussicht gestellt wäre, denen das Gesetz gegeben ist, wäre der Glaube überflüssig. Außerdem wäre die Zusage dann hinfällig. Denn das Gesetz zieht Gottes Zorn nach sich, weil es übertreten wird. Übertretung gibt es nur dort nicht, wo es kein Gesetz gibt. Deshalb also ist die Zusage an den Glauben gebunden. Ihre Erfüllung soll ein Geschenk der Gnade sein. Damit ist sichergestellt, dass die Zusage für die gesamte Nachkommenschaft Abrahams Gültigkeit hat. Sie gilt nicht nur für die Nachkommen, denen das Gesetz gegeben wurde, sondern auch für die, die ohne das Gesetz zu haben, so glauben, wie Abraham es glaubte. Denn er ist der Vater von uns allen, genau wie es in der Schrift heißt. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden, wenn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus unseren Herrn von den Toten auferweckt, ihn, der wegen unserer Verfehlung dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt.
Heute ist der letzte Teil unserer Reihe über Paulus. Paulus, der gerne in Spannungen denkt, der ein Spektrum öffnet, der sich nicht auf einfache Antworten festlegen möchte, vielleicht auch gar nicht kann, da die Wahrheit für ihn komplexer ist. Wir haben die letzten Wochen schon einige Themen besprochen. Heute ist das Thema Werke und Gnade. Und wenn wir über Werke und Gnade nachdenken und reden wollen. Und wir machen das so, wie wir das die letzten Male schon ein paar Mal gemacht haben, dass wir tatsächlich am Ende darüber reden. Es gibt im Heft nachher so Fragen und es gibt nachher die Möglichkeit, dass jede, die möchte, auch gerne was sagen kann. Also nur, wenn ihr möchtet, nicht gezwungen fühlen. Und dadurch bekommen wir eine Vielstimmigkeit und verschiedene Perspektiven auf die Thematik. Ich werde versuchen, meinen Beitrag von vorne zu leisten. Also Werke und Gnade, das sind die beiden Pole, zwischen denen sich Paulus bewegt. Und die Frage bei Werke und Gnade ist letztendlich die Frage nach der Rechtfertigung. Das ist ein ziemlich sperriges Wort, das letztendlich nur meint, wie stehe ich vor Gott da? Beziehungsweise, wie kann ich vor Gott bestehen? Einem Gott, der gerecht ist und der das Böse nicht ungestraft lässt, so heißt es. Wie können wir vor so einem Gott bestehen? Müssen wir da nicht alle vergehen? Das ist seine Frage, das ist sozusagen der Horizont, vor dem er diese Fragen bewegt. Werke und Gnade, und in welchem Verhältnis stehen sie eigentlich zueinander? Und wenn Paulus von Werken spricht, dann meint er die Werke des Gesetzes, der Tora, der Schriften, der jüdischen Tradition, die das religiöse Leben ordnen. All diese Symbole und Rituale, die einem einerseits zur Heimat werden können, die auf der anderen Seite aber auch ausschließen können. Die katholische Tradition ist auch eine Welt voller Rituale und Symbole, wo im Idealfall alles zusammenpasst, alles ineinander greift. Wir haben die sonntägliche Messe mit ihrer ganzen Feierlichkeit, den Gewändern und dem Weihrauch, Messen und Andachten an Werktagen, die Ecke mit dem Kreuz zu Hause, Gesten wie sich zu bekreuzigen, Gegenstände wie der Rosenkranz, zur Beichte zu gehen, mit diesem zwiespältigen Gefühl, die oft damit verbunden ist, und all die verbotenen Dinge, die man heimlich und mit schlechtem Gewissen doch ausprobiert hat. Als jugendlicher Messdiener zu sein oder Mitglied bei den katholischen Pfadfindern. Und als Erwachsener Mitglied in katholischen Vereinen oder Gruppen. Das ist eine ganze Welt, in der alles zusammenpasst, die man von klein auf gewöhnt ist. Und wenn man das von klein auf gewöhnt ist, dann wächst es zu einem Lebensgefühl zusammen, das einem ein Leben lang begleitet. Die protestantische Tradition hat im Vergleich dazu nur noch Spurenelemente dieses Reichtums an Symbolen und Ritualen. Wenn etwa Menschen von den Weihnachtsfesten ihrer Kindheit erzählen, als die ganze Familie noch einträchtig versammelt war und Tante Martha den berühmten Heringssalat mitgebracht hat, damals, als die Weihnachtsbäume noch viel gerader und grüner waren. Und als die Kerzen noch ganz anders glänzten als diese elektrischen Lichter heute und als selbst Vater, O du Fröhliche, mitgesungen hat. Und die Kinderaugen mit den Kerzen um die Wette strahlten beim Anblick eines bunten Tellers mit Äpfeln und Nüssen. Und auch Menschen in evangelischen Freikirchen groß geworden sind, haben oft so eine geprägte Gemeindewelt erlebt. Aber da ist die Erinnerung weniger mit äußeren Symbolen verbunden, wie bei den Katholiken, sondern mit bestimmten Gedanken und Formulierungen, mit den Liedern aus der Kinderstunde und mit Fahrten zu Konferenzen und Freizeiten. Und ich habe das jetzt nicht alles erzählt, um mich darüber lustig zu machen, sondern damit wir ein wenig nachvollziehen können, was für ein Lebensgefühl es in der Zeit von Paulus gewesen sein muss, Jude zu sein. Auch das Judentum war und ist bis heute eine ganze Welt voller religiöser Symbole und Bräuche. Wer darin aufgewachsen ist, der vergisst es sein Leben lang nicht. Auch wenn er eines Tages aufgehört hat, religiös zu sein. Der Sabbat als Höhepunkt der ganzen Woche, besondere Speisen, die man gegessen hat, der festliche Glanz dieses Tages, wenn die Familie zusammen war. Die jährlichen Feste mit ihren Lesungen und Bräuchen, die besondere Kleidung und Haartracht, die fromme Juden tragen. Eben die ganze Kultur, die durch immer neue Lektüre der Schriften, der Tora, entwickelt worden ist und die geprägt ist von den heiligen Schriften und Geschichten Israels. Und wenn Paulus von den Werken des Gesetzes, also von den Werken der Tora spricht, dann meint er nicht nur das Bemühen, sich durch fromme Leistungen den Himmel zu verdienen, sondern er denkt auch an dieses Geflecht von Bräuchen, von Handlungen und Bedeutungen, in dem man als geborener Jude aufgewachsen ist und das einem zur zweiten Natur geworden ist. Und nun fragt Paulus, ist es dieses Milieu, das man eigentlich mit der Muttermilch eingesogen haben muss, um da wirklich zu Hause zu sein? Ist es dieses ganze Brauchtum, dieses feine Netz von Vorschriften und Ritualen, diese religiöse Kultur, die Werke der Tora, die uns mit dem Stammvater Abraham verbinden? Ist es das? Und wenn dann ein Heide zum Glauben kommt, zum Glauben an den Gott Israels, muss er dann diese ganze religiöse Kultur übernehmen? Ist es das, was das Volk Gottes zusammenhält? Und vielleicht ist uns die Antwort schon klar. Aber lass uns kurz festhalten, auch heute beschreiben die meisten Menschen Religionszugehörigkeit eines Menschen über Bräuche, die er oder sie ausübt. Ein Moslem ist jemand, der freitags in die Moschee geht und kein Schweinefleisch isst. Ein Katholik ist einer, der sonntags zur Messe geht und an Karfreitag fastet. Und ein Protestant ist einer, der an Weihnachten in die Kirche geht und im Übrigen tut, wozu er Lust hat. Aber Paulus schaut in den Schriften, die er kennt. Im ersten Buch Mose, wo Gott seinen Bund mit Abraham schließt, den Stammvater des Volkes Gottes. Und was liest er da? Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, an der Wurzel des Volkes Israel stand auf menschlicher Seite ein nicht wirklich begründbares Vertrauen in den Gott, der Abraham rief und aufforderte, seine Sippe und sein gewohntes Umfeld zu verlassen und aufzubrechen in ein fernes Land. Und der ihm versprach, ihn zu einem großen Volk zu machen, durch das alle Menschen gesegnet werden sollen. Am Anfang stand keine religiöse Tradition, nicht einmal die Beschneidung. Die folgte erst Jahre später. Und die Tora, die Gesetze, die folgten erst Jahrhunderte später. Und wenn man sich Abraham anschaut in den Jahren nach dem Bundesschluss mit Gott, ja, dann war er schon eine ziemlich fragwürdige Gestalt, der getrickst und gelogen hat, seine Frau verraten hat und auch in seiner Familie gab es heftige Konflikte, an denen er nicht ganz unbeteiligt war. Und immer wieder musste Gott eingreifen, um Abrahams Fehltritte zu korrigieren. Es war also nicht erst der gereifte und starke Glaube Abrahams, dem Gott ihm als Gerechtigkeit angerechnet hat. Es war auch nicht erst die Beschneidung, sondern es war schon der anfängliche, unbedarfte Glaube, mit dem er aufgebrochen war in das neue Land. Das Land, das Gott ihm verheißen hatte. Dieser winzige Same des Glaubens, der kaum erste Wurzeln geschlagen hatte, der reichte Gott aus, um zu sagen, Abraham ist gerecht in meinen Augen. Alles andere, Die ganze religiöse Kultur, das Brauchtum, die Gesetze, die 10 Gebote, all das, was Menschen dann sehen können und als Religion bezeichnen, das ist später dazu gekommen. Manchmal war es hilfreich. Manches davon hat das Volk Gottes durch lange Leidenszeiten hindurch getragen und ihre Identität bewahrt. Manches ist aber auch hinderlich geworden. Aber das alles war nicht Kern des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Der Kern war das Vertrauen zu Gott, der Glaube, der Abraham aufbrechen ließ und der Jesus dazu brachte, am Kreuz bis zum letzten Atemzug an Gott festzuhalten. Der Glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und alles andere ist nachträglich dazugekommen. Alles andere sind mehr oder weniger gelungene Versuche, diesen Glauben zu verstehen und ihm eine Gestalt zu geben. Und deshalb muss man nicht eine bestimmte religiöse Kultur übernehmen, wenn man zum Volk Gottes dazukommt. Und ich bezweifle dadurch überhaupt nicht, dass man auch in einer ausgeprägt religiösen Kultur zum Glauben kommen kann. Es gibt dafür genügend Beispiele. Aber so eine Kultur ist für den Glauben nicht zwingend erforderlich. Und manchmal kann sie genauso ein Hindernis für den Glauben sein, wie eine ganz gottlose Umgebung. Auch davon können viele erzählen. Das Netz der Tradition kann einen auffangen. Man kann sich darin aber auch verfangen und man kann auch darüber stolpern. Deswegen sagt Paulus, Abraham ist ohne Beschneidung zum Glauben gekommen, damit er der Vater der religiös Unmusikalischen sein kann. Und er ist dann später beschnitten worden, damit er der Vater all derer sein kann, die eine religiöse Tradition kennen und lieben. Aber was das Volk Gottes zum Volk Gottes macht, das ist dieses Zutrauen zu Gott, der Glaube, den wir nicht wirklich erklären können, wie und warum er in einem Menschen entsteht. Dieser Glaube wird geschenkt, unverdient, aus Gnade, bedingungslos. Dieser Glaube ist es, auf den es Gott ankommt. Der allein ist Jesus geblieben, als er sich am Kreuz zu Tode quälte. Auf diesen Glauben hat Gott mit der Auferstehung geantwortet. Und der konstituiert das Volk Gottes. Diesen Glauben gibt es in vielen Kulturen und unter vielen Etiketten. Aber wer ihn einmal geschmeckt hat, der erkennt ihn auch in all seinen Verkleidungen. Der Glaube ist an keine Kultur gebunden, weder an religiöse noch sonstige Kulturen. Und er kann alle Grenzen überwinden. Dann kann ich ja jetzt aufhören. Das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort. Dann wäre ich nur dem Thema Werke und Gnade nicht richtig gerecht geworden. Die Spannung wäre sehr einseitig aufgelöst worden. Dann bräuchte ich ja gar nichts mehr zu tun. Ich kann mich zurücklehnen, ein bisschen glauben und selbst der wird geschenkt. Schon zu der Zeit von Paulus gab es Leute, die Angst davor hatten, dass lauter Klone von glaubenden Nichtstuern entstehen würden. Und der Jakobusbrief widmet sich dieser Thematik und betont, dass ein Glaube ohne Werke tot ist. Und interessanterweise beruft sich der Schreiber auch auf Abraham. Die gleiche Person, das gleiche Vorbild. Und er behauptet, dass man Abraham ja auch nur im Kontext betrachten kann. Und dass ein Glaube ohne Werke tot ist. Weil der Glaube sonst keine Substanz hätte. Erst an den Werken kann man ablesen, wie echt ein Glaube ist. Aber zum Glück ist unser Thema Paulus und den Jakobusbrief, der höchstwahrscheinlich nicht von ihm ist, können wir übergehen. Und schon wieder wäre ich fertig. Aber ganz so einfach ist es, denke ich, doch nicht. Und selbst Paulus betont in einem anderen Brief, dass der Glaube in der Liebe tätig sein muss. So schreibt er in einem anderen Brief, ich lese kurz vor, Wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Soweit waren wir eben schon. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Und auch im Römerbrief, den gleichen Brief, wo wir vorhin den Text gelesen haben, schreibt Paulus später in Kapitel 12, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt, verabscheut das Böse und haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Und das klingt überhaupt nicht mehr nach Nichtstun. Und das klingt, ehrlich gesagt, ziemlich anstrengend. Ich habe diese Woche nach einer Zeitschrift gesucht und in der falschen Ecke angefangen. Und das ist jetzt vielleicht nicht das, was ihr denkt. Aber auf dem Cover einer Zeitschrift stand: Erober sein Herz. Süße Jungs verraten, auf welche Sprüche sie abfahren und wie du sie am besten anmachen kannst. Es ist viel einfacher, als du denkst. Und wer jetzt erhofft, dass ich da näher drauf eingehe, ich habe den Artikel nicht gelesen und kann leider keine Details weitergeben. Ich bin dann weitergegangen, aber ich habe nochmal über den Titel nachdenken müssen. Und mir kam der Gedanke, ob sich letztendlich nicht dieses Thema in unterschiedlichen Variationen immer wieder durch unsere Lebenswelt zieht. Mach einen super Schul- und Berufsschulabschluss, dann hast du den Traumjob in deiner Tasche. Heirate den richtigen Partner und du hast den Rücken frei. Mach dich lieb Kind beim Vorgesetzten und die Leiter ist nach oben offen. Lifte deine Haut, dein Marktwert steigt. Tu was für die Altersvorsorge und dann ab nach Malle. Ich glaube, man könnte noch viele Beispiele anfügen. Und immer liegt eine Gesetzmäßigkeit zugrunde. Streng dich an und deine Wünsche gehen in Erfüllung. Das scheint auch unsere Lebensrealität zu sein. Und das scheint auch überhaupt kein neues Lebensphänomen zu sein. Paulus schreibt, dass dies die Hoffnung eines Arbeiters sein, der durch Leistungen etwas verdienen möchte. Und durch Anstrengung auf seinen Lohn hofft. Paulus behauptet aus eigener Erfahrung, dass das nicht reicht. Dass man zumindest in Bezug auf das Gute, in Bezug auf Gott, damit scheitert. Dass man nicht durchhält, immer das Gute und das Richtige zu tun. Wir scheitern immer wieder. Das ist zumindest seine Erfahrung. Und gleich im nächsten Vers versucht er einen Ausweg aus diesem Dilemma. Wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all seiner Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Aber wie kommt er denn darauf? Und um Paulus zu verstehen, kommt man nicht am Kreuz vorbei. Das Ereignis am Kreuz ist der Schlüssel seines Denkens, der Schlüssel seines Glaubens und auch der Schlüssel seines Handelns. Paulus schließt das vierte Kapitel, den ersten großen Teil des Briefes, mit dem Hinweis auf Tod und Auferstehung Jesu. Von Jesus her hat er bis jetzt überraschend selten geredet. Aber hier wird deutlich, Jesus ist das Licht, in dem er die ganze biblische Tradition noch einmal neu durchdacht und interpretiert hat. Die Auferstehung Jesu hat endgültig gezeigt, dass Gott zu seinen Zusagen steht und das Unmögliche möglich macht. Gott erweckt die Toten zum Leben und er ruft das, was nicht ist, ins Leben. Jesus musste sterben wegen der Sünden der Menschen und weil wir hier ein umfassendes System von Gewalt und Lüge eingeführt haben, dem er zum Opfer gefallen ist. Aber Gott war treu und hat ihn aufgeweckt auferweckt. Und mit ihm hat die neue Welt begonnen, in der Tod und Sünde keine Macht mehr haben. Das ist das neue Land, in das wir gerufen sind, so wie Abraham gerufen wurde. Ich habe am Anfang gesagt, dass die Frage nach der Rechtfertigung diejenige ist, wie kann ich vor Gott bestehen? Und für Paulus ist die Antwort und die zentrale Botschaft: Du musst dir diese Frage überhaupt nicht mehr stellen. Es ist vorbei. Gott zürnt nicht mehr. Im Ereignis des Kreuzes kann ich mich in einem anderen Licht sehen. Ich bekomme eine neue Identität. Das, was mich ausmacht. Das, was mich treibt. Der Gegenentwurf zu dem Arbeiter, der auf seinen Lohn hofft, ist das Kind. Ich habe selbst eine Tochter, die heißt Liv, ist 1,5 Jahre alt. Und ich glaube nicht, dass sie zusammenrechnet, was sie von uns so bekommt, damit sie es dann irgendwann zurückzahlen kann. Zumindest hat es nicht den Anschein. Aus der Perspektive des Kreuzes bist du Kind Gottes. Und Kind tut man erstmal nicht. Kind ist man. Das ist die Grundlage, die Basis, von der aus Paulus denkt. Das Fundament sozusagen. Und das verändert für ihn alles. Im Lichte des Kreuzes siehst du dich in einem anderen Licht. Du kannst erkennen und erfahren, wer du schon immer warst. Du begegnest deiner Bestimmung. Im Lichte des Kreuzes siehst du auch die Menschen um dich herum in einem anderen Licht. Und aus dieser Erfahrung wirst du leben. Ich bin am Ende meines Teils angekommen. Die Fragen, die in dem Heft stehen, die stehen direkt nach dem Predigttext, etwas versteckt, sind: Was bedeutet es für dich, eine neue Identität zu haben? Und was bringt das mit sich? Baut das Druck auf oder entspannt das? Und was bedeutet das für uns als Kreuzberg-Projekt? Die Fragen sollen einfach nur so eine Idee sein, oder wir müssen auch nicht exakt darüber reden, sondern ihr könnt auch einfach sagen, was ihr anders seht oder so. Genau, und ihr könnt einfach kurz was sagen. If German isn't your first language, you can try in English and we try to translate for the rest of us. There's some questions, they're in German, so yeah, please ask your neighbor if you don't understand. Was bedeutet es für dich, eine neue Identität zu haben? Was bringt das mit sich? Baut das Druck auf oder entspannt das? Und was bedeutet das für uns als Kreuzberg-Projekt?